Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir kommen jetzt zur Predigt und wir fahren fort mit unserer Predigtserie Charakter zeigen, die wir im Februar und im März haben. Ja, und ich habe mir einen Charakter ausgesucht, Judas. Wir haben genau den Judas, den die meisten kennen, Judas der Verräter. Und wir haben die Prediger, die vorgesehen waren, haben die Möglichkeit gehabt, sich einen Charakter auszusuchen. Und ich hatte nicht viel Konkurrenz, als ich mir gedacht habe, ich nehme Judas. Warum habe ich Judas genommen? Nun, ich finde es einmal spannend. Warum hat Judas Jesus verraten? Jemand, der wahrscheinlich sein Freund war, den er wahrscheinlich geliebt hat. Wieso hat er ihn verraten, ohne Druck? Also ich kann schon nachvollziehen, wenn man unter Folter jemanden verrät, ja, das sieht man ja immer wieder in Film und Fernsehen, aber ohne Druck jemanden wie Jesus zu verraten. Außerdem, es gehört zum Allgemeinwissen, viele von euch wissen, dass Judas hatte den Geldbeutel, hatte die Kasse für die 12 Apostel und ich habe auch die Kasse. Ich habe auch die Kasse und zwar nicht nur hier für die Gemeinde trage ich die Verantwortung für die Finanzen, sondern auch noch für meine Familie. Ich habe auch die Kasse für die Teens und ich habe auch die Kasse für meinen Tennisclub, für meine Tennismannschaft. Also irgendwie kommt das immer auf mich zu. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin der Verwalter und ich dachte mir, Mensch, vielleicht kann ich was lernen hier von Judas. Und nicht zuletzt habe ich nach kurzer Recherche herausgefunden, dass der von mir sehr geschätzte Dietrich Bonhoeffer auch eine Predigt über Judas gehalten hat, nämlich am 14.03.1937, vor genau 82 Jahren. Wie gesagt, ich verehre den sehr und wir werden davon nachher noch hören. Ich möchte mir zwei Phasen anschauen. Die erste Phase ist die Berufung und die Berufung in die Nachfolge von Judas. Wir lesen dazu Matthäus 10, Vers 2 bis 4. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon, Kananäus, und Judas, Iskariot, der ihn verriet. Nun, das ist die Liste der Jünger, der 12 Jünger von Jesus. Und an Judas war eigentlich nicht viel Spezielles dran. Also es geht schon um Matthäus 4, werden schon die ersten Jünger berufen. Der erste war wohl Simon Petrus. Judas gehörte nicht zu den ersten. Dann gibt es einen engeren Kreis von Jüngern. Das waren seine besten Freunde, sage ich mal, mit denen er spezielle Sachen gemacht hat. Das waren Simon Petrus, Jakobus und Johannes. Auch zu denen gehörte Judas nicht. Aber es gibt hier noch 9 andere, die auch nicht irgendwie, also die für einen oder anderen für uns fast fremd sind, die Namen, weil wir eigentlich von denen nicht viel hören in den Evangelien. Judas Iskariot, es gibt noch andere Judasse, wie wir schon gehört haben. Judas Iskariot, man nimmt an, der Beiname ist hier, wie das oft damals in der Zeit war, ein Hinweis auf seine Herkunft. Und es gibt tatsächlich in Judäa ein Dorf mit Namen Kariot. Man nimmt an, dass Judas daherkam. Was insofern interessant ist, dass es in Judäa liegt und alle 11 anderen Apostel kamen aus Galiläa. Das ist weiter nördlich als Judäa und die Gegend um den See Genezareth. Wir lesen weiter Matthäus 10, Vers 5 folgende. Diese 12, von denen wir eben gerade gelesen haben, sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben. Auch keine Tasche für den Weg. Auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keine Stecken. Denn ein Arbeiter ist seine Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist. Bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es, und wenn es das Haus wert ist, kehre euer Friede dort ein. Ist es aber nicht wert, so wende sich euer Friede wieder zu euch. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören will, so geht heraus aus diesem Hause oder diese Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Nun, das ist eine Beschreibung, wie Jesus seine Jungs ausgesendet hat in die Gegend und wie sie die Menschen dort evangelisiert haben. Wir wissen aus der Bibel, aus Johannes 6,70, dass Jesus schon wusste, dass er verraten werden wird. Wahrscheinlich wusste er auch schon, dass Judas ihn verraten wird. Dennoch hat er alle gleich behandelt. Er hat ihnen sogar, wie wir hier gelesen haben, Macht gegeben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken. Das hat alles Judas auch gemacht. Nun, als ich das gelesen habe, habe ich mich so gefühlt, Mensch, das ist eine Herausforderung für mich, zum Beispiel als Leiter einer Gruppe. Und das ist jetzt ein Punkt, zum Beispiel für die Bibelkreisleiter hier in der Gemeinde. Behandle ich alle in meiner Gruppe gleich? Wenn du vielleicht hier neu bist und du weißt gar nicht, was ein Bibelkreis ist, vielleicht hast du eine Gruppe in deiner Arbeit, für die du verantwortlich bist. Behandelst du dort alle gleich? Oder gibt es da den einen, dem ich misstraue und dem ich vielleicht nicht so viel Macht gebe und dem ich vielleicht nicht so offen gegenübertrete? Mir persönlich fällt das ehrlich gesagt schwer. Also habe ich ein Problem mit Leuten, die ganz anders sind als ich, Andersdenker. Wenn ich so einen Andersdenker in meiner Gruppe habe, so einen Querdenker, der alles in Frage stellt, so was ich vorschlage oder was andere vorschlagen, das dauert dann immer so lange, dann wieder eine Einigkeit herzustellen. Und ich kann dann unfreundlich und ungeduldig werden. Wie geht es dir damit, lieber Bibelkreisleiter? Oder der du irgendeine andere Gruppe leitest? Jesus wusste, dass er verraten wird. Er wusste vermutlich, dass das Judas sein wird. Und trotzdem schenkt er ihm das gleiche Vertrauen wie allen anderen in der Gruppe. Lasst uns daran ein Beispiel nehmen. Für Judas gilt in dieser Phase, er wurde in die Nachfolge berufen. Genauso wie ein Simon Petrus zum Beispiel hat er sein Leben hinter sich gelassen. Wir wissen nicht, was er für einen Beruf hatte, wie es in der Familie aussah, aber er hat das alles hinter sich gelassen. Er hat sein Kreuz auf sich genommen, wie wir letzte Woche eindrücklich von Samir gehört haben. Die Nachfolge braucht, dass man sein Kreuz auf sich nimmt. Er ist, wie wir es hier gelesen haben, umhergezogen, ohne festen Schlafplatz. Sie wussten nicht morgens, wo sie abends schlafen werden. Hat von der Hand in den Mund gelebt. Er hat geteilt, wie ich schon sagte, geheilt und tot auferweckt. Kurzum, er hat als Jünger gelebt, hat sein Kreuz auf sich genommen und zumindest das nötigt uns Respekt ab und fordert uns in unserer Nachfolge heraus. Die nächste Stelle, die ich gerne anschauen möchte, ist Johannes 12, Vers 1 folgende. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hier hernach verriet. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihn an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Nun, hier ist wieder eine Stelle, wo wir ein paar Sachen über Judas lernen. Und das wollte ich unbedingt an Anfang stellen, dass wir uns mit diesem Charakter auseinandersetzen. Was war er für ein Charakter? Also wir lernen, er hatte den Geldbeutel, wie ich schon eingangs gesagt hatte. Er hatte die Kasse für die 12 und wir haben keine Ahnung, ob diese Verantwortung ihm von Jesus gegeben wurde oder ob das vielleicht demokratisch gewählt wurde, das wissen wir nicht. Aber wir können annehmen, er war irgendwo vertrauenswürdig genug, um diese Verantwortung für die Kasse zu bekommen. Danach lässt sich Judas hinreißen, würde ich sagen, zu dieser Bemerkung über das Öl, was die Maria verschwendet, seiner Meinung nach. Und das ist hier schon ein Hinweis darauf, dass seine Begeisterung, seine Liebe für Jesus, auch sein Verständnis, dass es sich um Gottes Sohn handelt, begrenzt war. Sowas sagt man nicht, wenn man das verstanden hat, dann sagt man nicht, das ist zu schade für dich. Also er zeigt hier schon, dass es mit seinem Verständnis und mit seiner Beziehung zu Jesus vielleicht nicht so ganz nah ist. Und das Letzte, was sich zeigt, ist seine Habgier. Es heißt hier, er war ein Dieb, er nahm an sich, was gegeben wurde. Nun, das heißt, er hat echt Geld unterschlagen. Also Leute haben Dinge verkauft, um die Jünger zu unterstützen. Er hat das Geld gehortet und hat davon was abgezweigt für sich. Das ist Betrug. Das ist Betrug an deinen engsten Freunden, mit denen du Tag ein, Tag aus lebst. Und das hinterlistig, das arglistig, das hat er verborgen. Sonst wäre er ja aufgeflogen, sonst wäre er ja schon viel früher, hätten sie ihn zur Sprache gestellt. Also er hat das verborgen und da zeigt sich seine Hinterlistigkeit. Wir kommen jetzt nun zu dem Verrat und lesen Matthäus Vers 26, 14 folgende. Da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Wir sehen hier wieder Habgier. Seine Habgier bestätigt sich, er geht dahin und sagt nicht, ich will ihn verraten, sondern er sagt als erstes, was gebt ihr mir? Was kann ich von euch bekommen? Also er war wirklich habgierig. Dann habe ich mich natürlich gefragt, was sind denn nun 30 Silberlinge? Das ist nicht so einfach rauszufinden, weil in der Zeit eigentlich immer getauscht wurde. Güter wurden getauscht, Güter und Dienstleistungen. Aber Numismatiker schätzen also den Vergleichswert dieser 300 Silberlinge tatsächlich auf 10.000 Euro. Also irgendwie der Wert eines Kleinwagens, vielleicht damals der Wert eines Esels, eines Pferds. Also, weiß ich nicht, 3-4 Monatsgelder. Also nicht wenig Geld, würde ich sagen, die er dafür bekommen hat. Wir lernen aber auch, dass der Verrat geplant war. Er ist ja vorher hingegangen. Also der Verrat war nicht irgendwie emotional oder aus einem schwachen Moment heraus, sondern der war geplant, keine Affekthandlung, eiskalt. Wir kommen jetzt zum letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat und lesen Matthäus 26, Vers 20. Und am Abend setzte er, nämlich Jesus, sich zu Tisch mit den 12. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wo von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, Rabbi? Er aber sprach zu ihm, du sagst es. Nun, Jesus hat von seinem Leidensweg, nämlich dass er sterben wird, schon viel früher gesprochen, nicht erst hier. Aber er redet hier das erste Mal zu seinen Jungs, ich werde verraten. Das war also hier das erste Mal beim Abendmahl und es muss ein Schock für die gewesen sein, dass jemand aus ihrer Gruppe ihn verraten werden würde. Ich finde es aber bemerkenswert, dass die alle sagen, Herr, bin ich's, der ich verraten wird? Warum? Dietrich Bonhoeffer hat dazu was geschrieben in seiner Predigt. Ich zitiere, denn als Jesus am Abend derselben Nacht zu ihnen gesagt hatte, einer von euch wird mich verraten, hatte keiner gewagt, den anderen zu beschuldigen. Keiner konnte diese Tat dem anderen zutrauen. Darum musste ein jeder fragen, Herr, bin ich's? Herr, bin ich's? Eher noch war das eigene Herz solcher Tat fähig als der andere, der Bruder. Nun, das fordert mich sehr heraus. Also das ist auch ein Ansporn wieder, denke ich, für unsere Gruppen oder für die Gruppe, in der du bist. Auch die Gemeinde ist eine Gruppe. Wie steht es damit? Stell dir vor, in deiner Gruppe kommt jemand, hier wird mich aus dieser Gruppe jemand verraten. Das ist dein erster Gedanke. Bin ich's? Oder ist es nicht eher der da? Der hat schon immer komisch oft mit. Der war schon immer komisch oder der hat mich schon immer misstraut wegen diesem jenen. Ich glaube, der könnte es sein. Bist du's? Nee. Die haben alle ihr eigenes Herz erst angeschaut und haben gefragt, Herr, bin ich's? Ich habe ein Beispiel vor 20 Jahren, ist das tatsächlich schon her, da war ich im Bibelkreis mit einem Bruder, den viele von euch kennen, Heinz-Peter Schaaf. Und der war neu dann rein bei uns und das war wirklich Schwierigkeiten vorprogrammiert. Ich habe so, sag ich mal, leicht preußische Charakterzüge, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, so das beschreibt so ein bisschen meinen Charakter. Und Heinz-Peter ist ganz anders. Der ist kreativ, ja, Musiker, viele Ideen, war hier lange für die Anbetung auch zuständig und für die Technik. Und wir waren uns nicht grün. Und ich hätte, wenn jemand gefragt hätte, wer verrät uns, dann hätte ich ihn angeguckt. Ganz ehrlich. Aber wir haben es nicht darauf beruhen lassen. Wir haben wirklich uns regelmäßig getroffen. Wir haben uns gut kennengelernt. Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir haben zusammen gegessen natürlich. Wir haben zusammen Leute eingeladen. Wir haben zusammen die Bibel mit anderen studiert. Also wir wollten beide diese Beziehung. Wir wollten beide diese Beziehung. Und es ist daraus nicht die beste Freundschaft entstanden. Aber es ist eine Beziehung voll Vertrauen und Respekt entstanden. Und an die ich immer noch gerne wirklich zurückdenke. Und ich schätze den Heinz-Peter immer noch sehr. Der ist jetzt in Südafrika. Das soll unser Ziel sein, in unseren Bibelkreisen, in unseren Gruppen. Herr, bin ich's. Bin ich's, der dich verrät und nicht der Bruder. Und wenn das nicht so ist, und das ist bestimmt nicht so überall, dann gehe der Sache auf den Grund. Gehe den Beziehungen nach. Verbringe Zeit mit dem anderen. Das kostet Energie, das kostet Zeit, aber es kommt daraus Beziehung voll Vertrauen und voll Respekt. Bei der Gelegenheit möchte ich auch erwähnen, dass es Lehren in der religiösen Welt gibt, die versuchen, Judas Schuld, nämlich die Schuld des Verrats des Herrn, wegzudiskutieren. Mit der Begründung, dass er ja Gottes Willen und Gottes Vorhersage gefolgt sei. Was ist die Motivation dahinter? Ich kann das nur vermuten, vielleicht um vor der Verantwortung für die eigene Sünde zu fliehen und die Hoffnung auf die eigene Rettung zu schüren. Ich persönlich halte das für eine Irrlehre. Wir haben gerade gelesen, Matthäus 26, 24, Jesus sagt, es wäre besser für diesen Menschen, der ihn verrät, wenn er nie geboren wäre. Also das ist eine klare Aussage von Jesus über seinen Verräter und die Zukunft, nämlich dass er keine Gemeinschaft mit ihm in der Ewigkeit haben wird. Richtig ist aber auch, dass Jesus immer wieder, also dass er ihn nicht aufgehalten hat. Er hätte sich ja dem Verrat irgendwie versuchen zu erziehen. Hat Jesus nicht gemacht. Wie er aber auch der Kreuzigung und der Folter auch nicht geflohen ist. Er hat es geschehen lassen. Das kann aber Judas nicht freisprechen. Es gibt noch eine andere Stelle im Johannes 13, Vers 27, da heißt es, und auch über das Abendmahl, und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, tue bald. Also Judas ist Satan gefolgt mit dem Verrat, und das kann ihn auf keinen Fall freisprechen, sondern das hat ihn die Ewigkeit gekostet, ganz bestimmt. Wir kommen nun zu dem Akt des Verrats, dem eigentlichen Akt in Matthäus 26, Vers 47. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen. Mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Das war der Verrat, hier beschrieben, den Judas begangen hat. Judas vollbringt eine aktive Tat aus eigenem Willen. Mich beeindruckt hier die Liebe Jesu wieder, der ihn seinen Freund nennt. Und das ist nicht sarkastisch gemeint. Jesus war nicht sarkastisch. Er stellt ihm die Frage, dazu bist du gekommen, also ich interpretiere das so, er hat ihm noch die Gelegenheit zur Umkehr gegeben. Judas hätte noch umkehren können von seinem Verrat zu diesem Zeitpunkt. Er tut das nicht und wir sind Zeuge einem der traurigsten Momente im Neuen Testament. Wir kommen jetzt zum Schluss. Und der Frage, der Fragen. Wieso ist Judas vom Nachfolger zum Verräter geworden? Ich habe, nachdem ich das studiert habe, zwei Gründe gesehen. Grund Nummer eins, Judas hat das Wort Jesu nicht ernst genommen. Wir können lesen in Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das hat aber Judas versucht. Er hat versucht, dem Mammon zu dienen. Er ist seiner Habgier nachgegangen und gleichzeitig wollte er Gott lieben, was ihm nicht gelungen ist. Das Wort Gottes, das Wort Jesu schneidet und es teilt in so oder so, in richtig und falsch, in wahr und falsch. Und diese Aussage von Jesus in der Bergpredigt ist wahr. Und Judas ist leider ein trauriges Beispiel dafür, dass sie wahr ist. Das ist aber auch heute noch wahr. Und es gibt einen Satan, der uns immer wieder einflüstert: Mensch, du kannst doch den Weg und den Weg gehen. Wie viele Männer muss ich mich auch unreinen Gedanken und Alkoholversuchung zum Beispiel stellen? In unserer freien, reichen Gesellschaft gibt es für beides Anlass an jeder Ecke, in jedem Moment. Und Satan spricht gerne mit mir: Jörg, noch ein Glas Wein, das kann doch nicht schaden. Du wirst dann entspannter. Jörg, die sieht ja toll aus. Schau sie dir doch mal genauer an. Das tut doch niemandem weh. Das ist, was Satan mir einflüstert. Jeden Tag fast. Was flüstert er dir gerne ein? Wie ernst nimmst du das Wort? Wo tendierst du, Kompromisse zu machen? Gottes Wort schneidet und es ist wahr. Und wir dürfen keine Kompromisse eingehen. Wenn wir Kompromisse eingehen, dann kommt der nächste Kompromiss. Und dann kommt der nächste Kompromiss. Und dann irgendwann sind wir dem Mammon oder der Versuchung erlegen und haben keine Beziehung mehr mit dem Herrn. Such dir jemand, mit dem du darüber reden kannst, wenn dich das trifft. Es geht meines Erachtens jeden an von uns. Der zweite Punkt ist, ich glaube, Judas hat seine Beziehung zu Jesus irgendwann in diesen 2-3 Jahren, die er mit Jesus war, hat er die verloren. Er war anfangs dabei, er hat alles mitgemacht, aber irgendwie die Liebe zu Jesus, die hat er verloren, weil ich meine, man verrät doch keinen Freund, man verrät doch niemanden, den man liebt. Judas war Teil dieser Gemeinschaft, Teil der Zwölfen, aber er muss sich irgendwie von Jesus entfernt haben. Wieder habe ich überlegt, okay, was kann ich davon lernen? Ich kann eine Menge davon lernen. Ich persönlich liebe es, in dieser Gemeinde zu sein. Ich bin seit über 20 Jahren Teil der Gemeinde und es ist für mich überhaupt kein Opfer. Also es ist ein Geschenk, diese Gemeinde. Ja, meine Kinder werden hier erzogen mit der Bibel. Sie haben Freunde, sie haben erwachsene Freunde, die sich ihnen annehmen, die Zeit mit ihnen verbringen. Tolle Leute. Meiner Ehe wird hier geholfen. Ich kann mich ausprobieren, ja, ich kann hier predigen, ich habe Lieder schon geleitet, ich habe hier vorne schon gesungen, ich habe Kinderklasse mache ich noch heute, weil es mir Spaß macht. Also du kannst hier unheimlich viel lernen, du kannst hier ausprobieren, du kannst hier Fehler machen und dir wird nicht der Kopf abgehackt. Also in der Gemeinde zu sein ist herrlich, ist einfach schön. Aber deine Beziehung zu Gott zu vernachlässigen, das ist einfach. Das passiert schnell. Mir passiert das schnell. Wie geschieht das bei mir? Also ich bin so ein ähnlicher, wie das Dirk vorhin schon mitgeteilt hat. Also ich habe auch ganz viele Aufgaben, bin ich der Meinung. Und ich liebe das, die Aufgaben zu erledigen. Und ich liebe das, einen Haken hinter den Aufgaben zu machen, die ich täglich die auf mich einprasseln und abends liege ich wirklich im Bett manchmal und überlege mir dann, was habe ich denn heute alles gemacht? Und dann fühle ich mich gut. Ich habe das geschafft, was ich geplant habe. Meistens habe ich das auch geschafft, was ich geplant habe und ich schlafe mit Frieden ein, ziemlich schnell. Das ist ein Erfolgserlebnis, ich fühle mich gut. Aber am Ende ist die Zeit mit Gott ganz oft runtergefallen, weil das keine Aufgabe in meinem täglichen Kalender, keine so hohe Dringlichkeit hat. Es ist wirklich eine Schwäche und eine Gefahr bei mir. Und in diesem Punkt muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich Judas wirklich nah. Kann ich das gut nachvollziehen? Wie geht es dir? Liebst du die Gemeinde oder liebst du Jesus? Jesus ist der Kopf dieser Gemeinde. Die Gemeinde zu lieben, rettet dich nicht. Das rettet dich nicht. Hier dich wohlzufühlen, rettet dich nicht. Jesus zu lieben, rettet dich. Bist du dir dieser Gefahr bewusst? Das ist eine reale Gefahr. Und damals bei den Jüngern war Jesus noch dabei. Hier ist Jesus nicht leibhaftig dabei. Jesus ist hier nicht leibhaftig dabei. Sein Geist ist hier. Aber er ist nicht leibhaftig dabei und das ist eine noch größere Gefahr. Wie oft fragst du deine Geschwister, wie geht es ihnen in ihrer Beziehung mit Gott? Ich sage ehrlich gesagt, werde nicht so oft gefragt. Manche von uns lassen sich auch einschüchtern. Durch Anzüge, durch Reife, durch Verantwortung und stellen diese wichtigen Fragen nicht. Ich möchte euch sagen, fragt mich. Ihr werdet nie irgendwie einen komischen Kommentar von mir bekommen. Wir wollen aber auch nicht eine kontrollierende Gemeinde werden, wo wir einander rumlaufen und fragen, wie war es mit deiner Zeit? Und das wollen wir auch nicht. Ich persönlich fühle mich sehr inspiriert von Geschwistern, die hier oben stehen, die unter euch sitzen und die von ihren Zeiten mit Gott erzählen. Das inspiriert mich. Wenn im Bibelkreis eine gute Nachricht jemand, ich bin mit Gott da und da am Samstagvormittag rausgefahren und wir haben Zeit verbracht und es war so herrlich, das inspiriert mich, dem nachzufolgen. Lasst uns nicht aufhören, einander Vorbild zu sein und zu inspirieren mit unseren Zeiten mit Gott. Lasst uns ernsthaft sein und das Thema nicht aus unseren Gesprächen verschwinden lassen. Schließen möchte ich mit Dietrich Bonhoeffer, der schrieb, die Christenheit hat in Judas immer wieder das dunkle Geheimnis der göttlichen Verwerfung und ewigen Verdammung gesehen. Sie hat mit Schrecken den Ernst und das Gesicht Gottes an dem Verräter erkannt und bezeugt. Sie hat aber gerade darum nie mit Stolz und Überheblichkeit auf ihn gesehen, sondern sie hat ihn in Zittern und Erkenntnis der eigenen übergroßen Sünde gesungen. O du armer Judas, was hast du getan? So wollen wir dir auch heute nichts anderes sagen als dies. O du armer Judas, was hast du getan? Und wollen Zuflucht nehmen zu dem, der um unser aller Sünde willen am Kreuz gehangen ist und uns die Erlösung vollbracht hat und wollen beten. O hilf Christus, Gottes Sohn, durch dein bitter Leiden, dass wir dir stets untertan all Untugend meiden. Dein Tod und seine Ursach fruchtbarlich bedenken, dafür wie wohl arm und schwach dir Dankopfer schenken. Amen. Amen.